Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Und damit weiter zu Jörg Schönborn in unserem ARD-Wahlstudio in Köln.
Das war Susanne Daubner von der Tagesschau und sie hat uns auch gleich das richtige Stichwort geliefert, denn wir sind heute in Köln zu einer ganz besonderen Folge von Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM.
Es sind noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl, deshalb haben wir Jörg Schönborn in Köln besucht. Er moderiert und koordiniert seit 1999 die Wahlsendungen der ARD und wird uns alles darüber erzählen, was hinter den Kulissen bei der Wahlforschung passiert. Ich bin Andreas Alves.
Und ich bin Anne Baum. Und jetzt schalten wir zu Jörg Schönborn, in dessen Büro übrigens eine riesige, plüschige Plüschmaus sitzt.
Herr Schönborn, erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, so kurzfristig vor der Wahl ein Interview in PM zu geben und Gast zu sein in unserem Podcast Schneller Schlau. Wir wissen, Sie haben wenig Zeit, es gibt viel zu tun. Deshalb kommen wir gleich zum Thema, sagen Sie, der Wahlsonntag. Wie läuft der bei Ihnen ab? Wann rufen die ersten Freunde und Kollegen an und wollen vorzeitig wissen, wie die Wahl ausgegangen ist?
Ja, ich versuche lange zu schlafen. Ich nutze das späte Frühstück im Hotel, weil die Nacht danach ja lang wird. Und es ist so, dass ab 12:30 unsere Wahlforscher mittlerweile schon so die ersten sinnvollen Daten haben. Das heißt, das sind meine ersten Kontakte, das Hochrechnerteam. Das war früher ein bisschen später am Tag, aber das läuft mittlerweile alles schneller. Von da ab bin ich jemand mit einem Wissensvorsprung und da bin ich natürlich sehr vorsichtig, ihn zu teilen. Also ich teile ihn mit meiner Frau, es gibt auch sonst Vertrauenspersonen, aber am Ende hängt ja das Vertrauen unserer Arbeit davon ab, dass das nicht öffentlich wird vorzeitig.
Waren Sie schon ein paar Mal überrascht, ganz vorzeitig?
Ich war oft überrascht. Ich weiß noch, das ist jetzt tiefe Wahlgeschichte, aber 2005, als Angela Merkel dann doch noch Kanzlerin wurde, aber man gedacht hat, sie gewinnt mit deutlichem Vorsprung diese Wahl. Da erreichte mich der Anruf mittags auf dem Weg zum Reichstag, auf der Treppe. Und ich weiß noch, wie ich gestaunt habe, als unser damaliger Chefwahlforscher sagte, hör mal, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist eng zwischen Union und SPD.
Spannend.
Jetzt würde mich mal interessieren, am 23. Februar, wie nah werden denn Prognose und Wahlergebnis beieinander liegen?
Bundestagswahlen lassen sich sehr gut prognostizieren, wenn man historisch zurückguckt, auch bei der Forschungsgruppe Wahlen beim ZDF. Und wenn es so gut läuft wie in der Vergangenheit, wird für eine Partei der Prognosewert weniger als einen halben Punkt vom späteren Ergebnis abweichen.
Also relativ geringe Abweichung sozusagen. Jetzt ist es ja so, wir haben ja nicht eine normale Wahl, sage ich mal in Anführungsstrichen, sondern es ist eine Wiederholungswahl. Gibt es da irgendwie Unterschiede?
Ja, also wir unterscheiden Wiederholungswahl, war es im Fall des Abgeordnetenhauses Berlin, weil dort eine Wahl ungültig war. Wir haben es mit einer vorzeitigen Neuwahl zu tun. Es gibt einen Unterschied, der aus dem Zeitablauf entsteht. Der Briefwahlzeitraum wird kürzer sein.
Welche Auswirkungen wird das haben?
Ich vermute mal, es wird weniger Briefwähler geben als beim letzten Mal. Und Briefwähler sind das, was schwerer zu schätzen ist. Also Menschen, die ins Wahllokal kommen, die können wir befragen. Also die sind Gegenstand der Forschung, der unmittelbaren Forschung. Ist ja ein Unterschied, ob ich über Menschen Vermutungen anstelle oder ob ich ihnen ins Gesicht gucken kann, Fragebogen hinlegen kann, den einkassiere und in die Urne tue. Und bei der Briefwahl muss man eben sehr stark schätzen. Insofern kann das ein Vorteil sein.
Jetzt hätte ich aber vermutet, dass es wahrscheinlich ja eher ältere Leute sind, die zur Briefwahl gehen und deswegen vielleicht auch man sicherer vorhersagen kann, was die wählen. Oder ist das keine Komponente, die da irgendwie eine Rolle spielt?
Briefwahl ist gerade auch durch die Pandemie zu einem solchen Massenphänomen geworden, dass man nicht mehr sagen kann, es sind bestimmte Gruppen. Das war früher mal so, das ist nicht mehr so.
Jetzt hatten wir schon angesprochen, dass es ein wahnsinnig kurzfristiger Zeitraum ist. Alles passiert natürlich in hohem Tempo und wir erleben ja einen wahnsinnig dynamischen Wahlkampf, auch durch die Einmischung von außen, sprich jetzt zum Beispiel eben die Post von Elon Musk. Macht das Umfragevorhersagen, die Sie ja auch machen, komplizierter?
Mir ist ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Umfragen und Vorhersagen. Also wir verwenden das Wort Prognose wirklich nur am Wahlsonntag für das, was am Tag in den Wahllokalen erfragt worden ist. Und bei Umfragen haben wir anders als andere das Prinzip, wir wollen nicht, dass daraus Vermutungen über das Ergebnis abgeleitet werden. Die Umfrage soll eine Messung heute oder gestern oder vorgestern sein. Und deshalb ist die Antwort nein. Das macht es nicht schwieriger. Und es lässt sich ja im Nachhinein auch nicht überprüfen, ob eine Umfrage am 5. Februar nun präzise oder nicht präzise war. Die Überprüfung gibt es ja wirklich nur bei der Prognose am Wahltag.
Aber merken Sie und spüren Sie in den Umfragen spontan diese Einmischung von außen und diese täglichen Events, die ja auch durch Social Media immer wichtiger werden?
Nein, spürbar, messbar in Umfragen sind wirklich nur gewaltige Ereignisse. Ich sag mal, Fukushima kurz vor der Wahl in Baden-Württemberg 2011 war etwas, wo man, oder Sachsen-Anhalt kam noch, aber wo man wirklich in wenigen Tagen die Auswirkungen sehen konnte. Wenn solche Einmischungen wirken, ist ja die Frage, ne? Also erreicht es die Überzeugten, die ohnehin schon AfD wählen wollen oder nicht? Wenn sie wirken, wirken sie nicht innerhalb weniger Tage messbar.
Jetzt ist es ja so, wenn ich durch die Social-Media-Kanäle scroll, aber wir sind ganz viele Leute, die teilen Post. Wir haben irgendwie Markus Söder, der ein Weihnachtsliedchen drellert. Mittelgut übrigens. Naja, egal. Auf jeden Fall, welchen Einfluss haben denn soziale Medien auf die Wahlergebnisse am Ende?
Soziale Medien sind in Deutschland von der Nutzung her mit politischen Inhalten ja kein Massenphänomen. Wenn man sich X, früher Twitter, anschaut, haben wir eine sehr geringe Nutzerschaft, die ist sechsstellig am Tag, also ist nicht mal ein Millionenwert. Wenn man sich Facebook-Nutzung anguckt, dann ist es für einen großen Teil der Menschen wirklich Community, mein Verein, mein Kegelclub und eben nicht politisch. Deshalb ist die Social-Media-Wirkung punktuell. Sie ist sehr stark bei der AfD, bei jungen Leuten, weil die AfD wahnsinnig viel Geld in TikTok investiert hat. An der Stelle bin ich sicher, dass es einen Zusammenhang auch mit Wahlergebnissen gibt. Bei Markus Söder vermute ich mal, dass es einfach Bindung für Menschen ist, die ohnehin irgendwie Sympathie für ihn haben.
Okay, spannend. Also das heißt, es gibt nicht das eine Medium, sage ich, also es spielt gar nicht so eine große Rolle, um es nochmal zusammenzufassen. Genau, jetzt würde mich interessieren, es ist ja so, dass jüngere Wähler, wird ja oft nachgesagt, dass sie schwanken. Macht es das zu einer schwierigeren Zielgruppe, sage ich mal, um Wahlergebnisse vorherzusagen?
Zunächst mal haben wir ja interessanterweise leider sehr wenige junge Menschen verglichen zu alten in der Bundesrepublik. Die wählen auch noch seltener. Deshalb spielen sie als Gruppe für das Gesamtergebnis gar nicht so eine große Rolle. Also wahrscheinlich liegt bei der Bundestagswahl das Durchschnittsalter der Wählerschaft, so der Median, irgendwo bei 60. Für die Messung am Wahltag nein, weil ob ich jetzt wie bei der letzten Bundestagswahl als junger Mensch viel FDP und Grün gewählt habe oder wie in Ostdeutschland jetzt viel AfD, die Frage ist ja, sagen die uns das im Wahllokal? So, und das ist an der Stelle nicht problematisch.
Hm. Kommen wir nochmal zu den Prognosen, denn Sie haben ja gesagt, Prognosen ist wirklich nur das, was am Wahltag passiert. Die Erwartung an die Geschwindigkeit dieser Prognosen scheint mir, die nimmt zu. Und die Frage ist, wie viel Mensch und wie viel Maschine ist heute nötig, um schnell und zuverlässig Daten zu erheben, und spielt KI dabei inzwischen eine Rolle?
Es ist eine große Operation. Es ist vermutlich die größte Umfrageoperation, die es in Deutschland gibt, weil zum Beispiel für die ARD bei Infratest DMAP an einem Tag bei der Bundestagswahl an 400 Orten in Wahllokalen mindestens eine Person für die Befragung im Wahllokal anreist und nochmal eine ähnlich große Zahl für die Datenverarbeitung, Sammlung, Auswertung zuständig ist. Also das sind mehrere hundert Personen, die sich an dem Tag damit befassen. Und die werden mittlerweile von sehr viel Maschine unterstützt. Die Hochrechnungsmodelle, die der Prognose zugrunde liegen, sind nicht 3 oder 4 oder 6 oder 8, sondern das ist durchaus eine dreistellige Zahl. Also das können Menschen gar nicht herstellen. Insofern spielt das eine große Rolle, aber es ist klassische Programmierarbeit. KI spielt an der Stelle keine Rolle. KI muss ja viel Futter zum Lernen haben. KI bräuchte viele Bundestagswahlen, um klug zu werden. Da würde jetzt nicht eine reichen in 4 Jahren. Deshalb spielt wirklich nur klassische Programmierarbeit im Moment eine Rolle.
Und das heißt, das sind wirklich Menschen vor dem Wahllokal, die machen die Exit-Polls. Wer rauskommt, wird befragt und dann wird es sofort in den Computer eingegeben und ausgewertet. Das ist das Geheimnis.
Das Geheimnis sind die Rechenmodelle, die vorher entstehen. Und das Ganze ist eine erfahrungsbasierte Wissenschaft. Also was die Wahlforscher im Vorfeld tun, ist, dass sie sich im Wahlgebiet alle Daten angucken, die es aus vielen Jahren gibt, von allen Wahlebenen, Verstorbene und Zugezogene, alle möglichen statistischen Daten, die Wahlverhalten verändern können. Und daraus wird eine Stichprobe von Wahllokalen, von Stimmbezirken gezogen. Also für die Bundestagswahl versuchen wir 400 Orte zu finden, Wahllokale, Stimmbezirke, die möglichst perfekt das letzte Ergebnis abbilden mit all den Datenebenen, die ich gerade genannt habe. So, und das auszurechnen und diese Modelle zu basteln, das ist die monatelange Arbeit im Vorfeld, die jetzt unter Hochdruck stattfindet.
Das heißt, das ist dann aber auch der Unterschied, warum die Prognosen von ARD und ZDF sich unterscheiden oder von anderen und den privaten Sendern, weil sie unterschiedliche Modelle haben und weil bei diesen Vorrecherchen unterschiedliche Ergebnisse aufgetaucht sind.
Ja, also regelmäßig machen nur ARD und ZDF in Deutschland diese Wahltagsbefragungen. Die Ergebnisse sind immer etwas unterschiedlich. Es ist aber ein wissenschaftlicher Wettbewerb. Also die beäugen sich genau. Nach der Wahl ist die Auswertung, was hat das ZDF an der Stelle anders gemacht? Warum liegen wir an der Stelle ungewöhnlich weit weg bei der Partei vom Ergebnis? Ist das möglicherweise nur in ländlichen Wahlbezirken oder nur bei älteren Teilnehmern oder so? Also das ist die Detailarbeit und das ist die Handschrift der Hochrechner und Wahlforscher. Und da hat die Forschungsgruppe Wahlen dann eine etwas andere Handschrift als Infratest DMAP.
Inwieweit lernen Sie da dazu? Denn die Sie erklären ja auch in den Prognosen, vor allen Dingen hinterher am Wahlabend selber, die Wählerwanderung. Das sind ja so detaillierte Aussagen: Alter, Beruf, Bildung, Stand, wer hat von welcher Partei zu welcher geschwenkt. Und das, habe ich das Gefühl, wird immer genauer. Man kann es natürlich ganz schwer hinterher überprüfen. Aber hat sich da im Laufe der Jahre was verändert, wie Sie diese Umfragen und diese Prognosen erheben?
Ja, weil es ein lernendes System ist. Also ich selbst habe das vor 25 Jahren angefangen. Meine Rolle ist ja, ich bin der Verantwortliche. Ich bin kein Wahlforscher, aber ich beachte die Prozesse und schaue mir an, funktioniert das so, dass ich glaube, dass es zu guten Ergebnissen kommt. Und eine Veränderung ist zum Beispiel, dass wir irgendwann gemerkt haben, wir brauchen eine sehr große Zahl an Fragebögen, die beantwortet werden. Also bei der Bundestagswahl über 100.000. Aber die Bereitschaft der Menschen ist unterschiedlich hoch. Deshalb arbeiten wir zum Beispiel nach einem bestimmten Prinzip mit kurzen und langen Fragebögen. Also auf den kurzen ist vor allem die Frage drauf, wen haben Sie gerade gewählt? Wen haben Sie beim letzten Mal gewählt? Auf den langen sind auch Fragen drauf, wie, was war das wichtigste Thema für Sie bei dieser Wahlentscheidung? War der Kandidat wichtiger als die Partei? Und diese Differenzierung, wie kriegen wir es hin, viele Daten zu haben, eine große Menge an Befragungen und es muss trotzdem präzise bleiben. Das ist die Entwicklung über die Jahre und wir haben vor 25 Jahren es nicht geschafft, so viele Daten an einem Tag zu sammeln und damit auch so viele Auswertungsmöglichkeiten zu haben.
Eine Frage noch dazu. Sie sagten eben, die Menschen sind unterschiedlich auskunftsfreudig. Wonach richtet sich das, wie auskunftsfreudig die sind? Nach Bildung, nach Alter, nach Parteipräferenz?
Grünen Wählerinnen und Wähler gelten als besonders bekenntnisfreudig. Das heißt also, grob gesagt, kann man davon ausgehen, wenn Sie an so einem Tag einsammeln, haben Sie zu viele Grüne drin. Das muss entsprechend umgerechnet werden. Also das heißt, in der Befragung ist eine Grünen-Stimme weniger als eins wert, weil Sie an anderer Stelle Menschen haben, die weniger bekenntnisfreudig sind.
Wer zum Beispiel?
Ja, das ist zum Beispiel regional auch unterschiedlich. Das hat auch mit der Location zu tun. Also wir haben mal eine sehr schlechte Prognose gehabt bei der gecancelten Wahl im Land Berlin, wo dann ausgewertet wurde, wo hat die Wahlleitung eigentlich die Befragung zugelassen und wie ungünstig war die Position. Also das sind auch solche Dinge, die dann ausgewertet werden.
Gibt es eine Region, sage ich mal, die offener ist als andere? Also kann man sagen, die Norddeutschen, die sind jetzt nicht so auskunftsfreudig oder die Ecke kreuzt jetzt nichts an und sagt so, oh nee, ein Zettel, den ich ausfüllen muss.
So grob ist das nicht, es ist eher feingliedrig. Also das sind dann auch innerhalb von Gemeinden einzelne Stadtteile, wo man plötzlich merkt, da ist eine viel größere Ausschöpfung als in anderen.
Jetzt habe ich in der Studie mal gelesen, dass AfD-Wähler diejenigen werden, die nicht so gerne Auskunft geben. Ist da was dran?
Das hat sich geändert. Das ist oft so. Wir haben ja seit der Wende mit der Linken, aber danach eine Vielzahl von Versuchen neuer Parteien, sich zu etablieren. Die AfD ist der erfolgreichste und das war am Anfang durchaus etwas verschämter als heute, wo es oft so einen Jetzt-erst-recht-Effekt gibt. Also ich wähle AfD, weil ich den anderen was zeigen will. Und deshalb äußere ich mich auch. Also insofern hat sich das verändert. Deshalb ist die AfD auch in den Prognosen am Anfang häufig etwas unterschätzt worden. Aber diesen Effekt hatten wir zuletzt nicht mehr.
Jetzt spielen Sie ja selber eine große Rolle für die Politik. Ihre Umfragen beeinflussen das Wahlverhalten der Menschen. Denken Sie darüber nach?
Ich versuche, mir der Verantwortung bewusst zu sein. Also ich denke nicht in jeder Sendung darüber nach, aber ich bin mir bewusst, dass ich mir sehr gut überlegt haben muss, was ich sage. Gerade am Wahlabend in einer Live-Sendung, wo ja alles spontan nichts aufgeschrieben ist. Und deshalb ist die Vorarbeit im Kopf so wichtig. Deshalb ist die Arbeit an den Tagen vorher und wenn die ersten Daten kommen, das Durchspielen, das Durchsprechen auch im Team, wie interpretiere ich das, teilt ihr diese Einschätzung? Wir hatten eine bestimmte These, als wir Fragen formuliert haben, sind die Antworten so, dass wir sagen können, die These ist richtig. Das sind alles Fragen, das ist ganz viel gedankliche Vorarbeit. Denn sonst wäre es ja nicht sehr verantwortlich, am Wahlabend einfach mal was rauszuhauen.
Gibt's irgendwas, worüber Sie sich im Nachhinein mal sehr geärgert haben, was Sie gesagt haben?
Mir fällt jetzt nicht das eine Beispiel ein. Ich habe mich ein paar Mal über verpasste Gelegenheiten geärgert. Wir haben ja Interviewpartner im Studio. Ich stehe neben denen am Tisch. Und manchmal verpasst man den Moment, wo man sagen würde, hey, Herr Sowieso, das kann ich Ihnen aber widerlegen. Da habe ich die Daten hier. Das ärgert. Und ich ärgere mich manchmal, wenn ich merke, wir haben nicht die richtigen Fragen gestellt. Ja, also die Interpretation, die Analyse dieser Wahl. Ja, man kann immer irgendwas sagen, wen haben die Jungen und die Alten gewählt. Aber manchmal haben wir nicht das Gefühl, wir haben es verstanden, wir haben es richtig gelesen. Und das hat damit zu tun, dass wir vorher nicht die richtigen Fragen formuliert haben.
Genau, jetzt hätte man natürlich gerne ein Beispiel. Was war denn so eine verpasste Gelegenheit, eine Frage zu stellen? Und natürlich, was wäre die Frage gewesen?
Haben Sie mal vergessen, Angela Merkel etwas zu fragen, was Sie unbedingt fragen wollten?
Nee, also es gibt ja Konjunkturen in der Motivation der Wählerinnen und Wähler. Wir haben eine lange Phase gehabt nach der Wirtschaftskrise 2008, 2009, wo man die Dankbarkeit spüren konnte für einen funktionierenden Staat, auch für einen Schutzraum Europa. Und insofern Sicherheitsfragen eine ganz große Rolle spielten. Und dann braucht man 2, 3 Wahlen, bis man die Formulierungen dafür findet und dann hat man das. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo die wirtschaftlichen Sorgen, nicht Nöte, also Menschen geht's überwiegend noch gut, aber oder geht's überwiegend gut, aber wo die Sorgen eine ganz große Rolle spielen. Und dann braucht man auch, wenn diese Phase eintritt, nach der Pandemie natürlich, braucht man auch ein paar Wahlen, um das richtig zu formulieren. Und wir verwerfen dann auch wieder Fragestellungen, die zuletzt nicht funktioniert haben, und entwickeln neue. Und im Moment experimentieren wir gerade damit, wie wir die wirtschaftlichen Sorgen nochmal differenziert darstellen können. Also worin liegen sie genau? Was sind genau die Aspekte? Ist es mehr der Arbeitsplatz? Ist es mehr die Inflation? Da haben wir im Moment verschiedene Fragen im Feld, die wir ausprobieren.
Mhm. Gibt es eine Frage, die Sie gerne noch so einen Fragebogen drauf hätten, wo Sie aber sagen, das kann man nicht reinmachen? Also eine persönliche Frage, wo Sie sagen, wenn ich jetzt diesen Fragebogen konzipieren würde, das wollte ich schon immer von den Wählern wissen.
Es gibt etwas, was ich gerne intensiver beforschen würde, was uns aber nie gelungen ist. Das ist dieses große Thema Migrationshintergrund. Mhm. Und das hat damit zu tun, dass das zwar ein Wort für eine Gruppe ist, sich dahinter aber unterschiedliche Menschen, Herkünfte, Lebensbiografien verbergen. Das wird gerade in den westdeutschen Bundesländern in jungen Generationen ja fast zu einem Mehrheitsthema. Wir haben Städte, wo 40% Migrationshintergrund haben. Deshalb wäre es wahnsinnig wichtig zu verstehen, welche Teilgruppen wählen wie. Aber es ist extrem schwer, zunächst mal innerhalb der Gruppe zu verstehen, was ist der Hintergrund, was ist die Biografie. Und da ist uns nie ein guter Zugang gelungen. Mhm.
Jetzt ist es ja so, dass Mausland in Frankreich zum Beispiel Umfragen 2 Tage vor einer Wahl verboten sind. Soweit ich weiß, in Italien und Griechenland sogar 2 Wochen vor einer Wahl. Verstehen Sie das und was halten Sie davon?
Ich verstehe das. Ich halte es für unwirksam. In Frankreich werden Umfragen dann eben in Belgien veröffentlicht, die in Frankreich durchgeführt wurden. Also Verbote waren vielleicht in einer alten Medienwelt wirksam. Ich verstehe es, weil ich aus unserer Erfahrung weiß, dass Umfragen gerade in den letzten Tagen vor der Wahl eher unschärfer werden. Das ist oft die Entscheidungsphase.
Ach ja.
Und Entscheidung heißt nicht, alle springen in dieselbe Richtung, sondern das kann heißen, donnerstags denke ich noch so und freitags so und samstags wieder so. Also der Glaube, man komme dem Ergebnis nahe, wenn man nur wenige Tage vor der Wahl befragt, den halte ich für widerlegt. Deshalb praktizieren wir es in der ARD ja als mittlerweile einzige, dass wir freiwillig 7 Tage vor der Wahl nichts veröffentlichen. Unsere letzte Veröffentlichung ist am Ende der Vorwahlwoche, weil ich nicht glaube, dass es zusätzlichen Erkenntnisgewinn bringt. Mhm.
Jetzt sind, wie gut oder kann man sagen, wie gut deutsche Wahlprognosen und Umfragen im Vergleich zu denen im Ausland sind? Und wenn ja, was machen die im Ausland anders?
Die sind spitze. Dabei hilft ein recht einfaches Wahlsystem. Am Ende kommt es ja bei der Bundestagswahl nur auf die Verteilung der Stimmen insgesamt an. Das macht es leichter als in England, in einem Mehrheitswahlrecht zum Beispiel. Mhm. Dabei hilft eine immer noch gut funktionierende Öffentlichkeit. Also anders als in Amerika haben wir kleine Teilräume. Es gibt immer noch, auch durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber es gibt immer noch einen großen Raum der öffentlichen Wahrnehmung. Auch das hilft. Und natürlich hilft auch die Finanzierung der Beitragszahler bei ARD und ZDF. Denn Wahlforschung kostet Geld. Und es ist aus meiner Sicht eine Investition in Aufklärung des Publikums, in Begleitung eines ganz wichtigen Prozesses. Aber wirtschaftlich würde sich das nicht rechnen. Also das heißt, auch das ist ein Vorteil, den wir in Deutschland haben.
Jetzt, wenn wir nochmal weiter ins Ausland schauen, eine Wahl, die uns immer beschäftigt, ist die in den USA. Ich war 2015, 16 selber Korrespondent in den USA und ich habe Trumps erste Wahl erlebt. Und ich kann mich noch dran erinnern, Prognosen lagen von der New York Times bei 12% Chancen für Trump. Ich hätte fast keine Geschichte vorab geschrieben für den Fall, dass Donald Trump gewinnt. Er hat gewonnen. Wie kann es sein, dass so erfahrene Wahlforscher so daneben liegen?
Ja, das ist ein Murmeltiereffekt. In den letzten 50 Jahren war die durchschnittliche Abweichung bei einer ganz einfachen Wahl A gegen B in den USA von diesem Umfragedurchschnitt, der dort gebildet wird, zum späteren Ergebnis mehr als 3 Punkte. Das heißt also, man kann doch relativ einfach ablesen, wir haben keine Wahl gehabt zuletzt, wo einvernehmlich der Abstand mehr als 3 Punkte war. Das heißt also, man hätte doch jedes Mal sagen können, die Wahl ist offen. So wie ich es auch jetzt bei dieser Wahl in der Tagesschau gesagt habe, ne? Also es reden alle von einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Es kann eines sein, es kann aber auch sein, dass die ein oder andere Partei 3 Punkte vorne liegt und dann sehr viele Staaten bekommt. Es hat mit dem wahnsinnigen Wettbewerb zu tun. In Amerika steckt ja extrem viel Geld im Wahlkampf. Viele Umfragen werden von parteinahen oder parteiunterstützenden Institutionen gemacht. Deshalb gibt es Hunderte. Amerika hat eine müde Öffentlichkeit. Es gibt Institute, die verschicken in Umschlägen Geldscheine, damit Leute sich für ihr Panel registrieren und teilnehmen. Also das heißt, wir haben da auch eine Methodenentwicklung, die in Deutschland undenkbar ist. Ich habe vor der Wahl jetzt im Oktober, habe dazu auch geschrieben bei tagesschau.de, also man muss wissen, dass man mit amerikanischen Umfragen keinerlei Vermutung darüber anstellen kann, in der Lage, wie sie war, ob Trump oder Harris. Man fühlte, das Momentum ist Trump, ja, aber so, eigentlich kann man das wissen. Aber der Wettbewerb führt dazu, dass die trotzdem jedes Mal so tun, als könne man.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das wäre. Ich komme aus meinem Wahllokal und es steht jemand von der ARD da und gibt mir 5 Euro mit der Bitte, ich möchte Auskunft geben.
Ja, das läuft in den USA in der Regel über Panels. Also großer Teil der Forschung in Umfragen, auch der Marktforschung, wird ja über Online-Panels gemacht. Sie sind abonniert in dem Panel und bekommen dann quasi als Push, wenn Sie einmal abonniert sind, die Aufforderung, nehmen Sie bitte teil. Und in solchen Panels hat man immer total schräge Statistik. Also Menschen, die wenig online sind, die ungern online sind, fehlen einem da immer. Und die Methode ist, solche Menschen irgendwie herauszufinden, ihre Briefadressen rauszufinden und dann schickt man ihnen Umschläge. Und ich habe jemanden getroffen im Oktober, der mir erklärt hat, das funktioniere gut. Also wenn sie solche Aussendungen haben, klar, nicht jeder für $3 oder $5 macht das, aber es lohne sich.
Das heißt, in Deutschland funktioniert das so, die Umfragen werden als Online-Umfrage geschickt oder werden die Wähler auch direkt von Wahllokal abgegriffen?
Am Wahltag für die Prognose sind es Befragungen persönlich im Wahllokal mit einem Fragebogen, den ich in einer Kabine anonym ausfülle, in einen Umschlag stecke, in eine Box werfe. Und anders als bei der richtigen Wahl werden unsere Boxen ab 9 Uhr jede Stunde geleert und ausgewertet. Daher haben wir die Daten vorab. Aber ja, es ist eine Form von Face-to-Face. Briefwähler gehen ja mit einer Schätzung ein, die auch auf vielen Befragungen beruht. Aber es sind eben über 100.000 Interviews bei der Bundestagswahl real vor Ort.
Genau, jetzt anderes Thema. Jetzt ist es ja so, Sie treffen ja ganz viele Politiker, haben über die letzten Jahrzehnte, ich weiß nicht, wahrscheinlich könnten Sie eine Liste oder können Sie auch gar nicht mal eine Liste anlegen, wie viele Politikern Sie schon begegnet sind. Hat sich Ihre Einstellung zu Politikern in irgendeiner Art und Weise durch Ihre Arbeit geändert?
Meine Erfahrung ist, dass Politikerinnen und Politiker genauso unterschiedlich menschlich sind wie Menschen in anderen Berufen auch. Ich habe sehr anständige, sehr kluge Menschen kennengelernt. Ich habe überforderte Menschen kennengelernt. Und was sich verändert hat, ist, dass dieser enorme Druck der Öffentlichkeit, des Tempos, auch der Beschimpfung, der Verunglimpfung etwas ist, was nicht alle in den Kleidern lassen. Also das ist zunehmend Thema und da gibt es Personen, die, wenn man sie ein bisschen kennt, schildern, wie schwer es ihnen auch fällt, sich gedanklich davon abzuschotten und das zu ignorieren, was ihnen persönlich zuweilen passiert.
Kriegen Sie das manchmal jetzt auch abverstärkt?
Ich persönlich nein, also nicht verstärkt. Auch ich bin, solange ich das mache, beschimpft worden, aber das ist sehr selten. Ich erlebe zum Glück ganz überwiegend Respekt. Ich erlebe Menschen, die kritiklos werden wollen, die auch sehr kritisch sind, aber trotzdem den Wunsch haben, darüber zu sprechen und auch zuhören. Aber ich persönlich habe ganz überwiegend sehr gute Erfahrungen gemacht. Im Gegenteil, ich führe viele Gespräche aus Zufallsbegegnungen, die mir helfen für Fragestellungen, aus denen ich wieder Gedanken ableite, wie ja, wie Wahrnehmungen sind und was Menschen wichtig ist. Mhm.
Fällt Ihnen so eine Zufallsbegegnung ein, die Sie in letzter Zeit vielleicht hatten?
Ja, also ich habe eine Person vor Augen, die sich dafür rechtfertigen möchte, warum sie die AfD wählt und aggressiv anfängt, so, also mir entgegenschleudern will, ne? Also muss ich Ihnen mal sagen, also ich wähle die. So, und dann sich dessen bewusst ist, dass das, ich sag mal, in Teilen rechtsstaatlich fragwürdig ist und dann aber sehr ausführlich erzählt, warum diese Person das Gefühl hat, ja, sie kriegt lauter Vorschriften im Alltag und darf dieses nicht mehr sagen und da nicht mehr hingucken. So sehr subjektiv. Aber ja, habe ich auch sehr konkret vor Augen.
Was antworten Sie solchen Menschen? Weil Sie sind ja nicht der Vertreter der Politik. Sie haben ja eine andere Rolle.
Nö, ich höre zu und bin ja neugierig. Also der Grund, solche Gespräche zu führen, kann ja nur sein, dass ich was erfahren möchte. Manchmal wollen die konkret was von mir wissen, aber nein, ich bin neugierig und ich bin dankbar dadurch, dass ich bekannt bin, öffnet mir das ja diese Gespräche und Menschen ahnen, welche Themen mich interessieren. Und viele Fragenimpulse über die Jahre sind aus solchen Gesprächen entstanden.
Ist Zuhören dann auch so eine Art Lösung gegen Populismus vielleicht auch?
Ich glaube, für Politik ist eine Lösung, nicht den Eindruck zu erwecken, Lösungen zu haben für Dinge, die nicht lösbar sind. Also viele haben das verstanden und sind bescheidener geworden, aber eben nicht alle. Und es gibt viele im politischen Wettbewerb, die so reden, auch jetzt im Wahlkampf wieder, als hätten sie für alles die perfekte Lösung. Und das ist nicht glaubwürdig.
Fällt es Ihnen denn manchmal schwer, neutral zu bleiben? Denn Neutralität, das ist ja gerade in Ihrem Beruf, in Ihrer Position der absolute Schlüssel. Im Idealfall darf man Ihnen nicht ansehen, ob Sie Grün wählen, AfD wählen, CDU, CSU, SPD wählen.
Mir fällt das eigentlich nicht schwer, weil mein Spaß am Wahlabend wirklich ist, ob wir gute Erkenntnisse haben. Aber natürlich bin ich wie jeder Mensch geprägt davon, ob Personen, mit denen ich zu tun habe, mir sympathisch sind. Und da gibt's natürlich Begegnungen im Wahlstudio. Das ist dann gar nicht von der Frage abhängig, wie ich zu der Partei stehe. Aber also da tauchen dann schon am Sonntagabend schon mal Personen auf, wo ich denke, nein, wo ich jetzt nicht sagen möchte, was ich denke.
Sie moderieren jetzt seit 1999 Wahlsendungen. Können Sie sich noch an die erste erinnern?
Ja, das war in Bremen in der Bürgerschaft. Also aus heutiger Sicht irgendwie nostalgische Zeiten. Henning Scherf, da ging es nur um die Frage, wie groß die absolute Mehrheit war. Und ich war ganz dankbar. Es war im Rückblick eine so harmlose Wahl, wo es um so wenig ging, weil klar war, dass die SPD ihren Sieg verteidigen würde. Aber das war die erste Wahl, wo ich die Ergebnisse präsentiert habe, ja.
Hätten Sie sich damals vorstellen können, für so viele Jahre das Gesicht der deutschen Wahlen zu sein?
Nein, ich war damals noch nicht in herausgehobener Position. Ich bin dann irgendwann Chefredakteur geworden und habe mich gefragt, schaffe ich das, das weiterzumachen? Dann bin ich Programmdirektor geworden, habe mich das gefragt. Und ich habe über die Jahre verstanden, dass unabhängig davon, ob ich das jetzt gut oder nicht so gut mache, ich einfach da ein Stück weit auch zu einem Gesicht und einer Institution geworden bin und dass ich auch für die ARD was verändern würde, wenn es jemand anders wäre. Der könnte es besser machen und trotzdem würde es Jahre dauern, bis man in diese Rolle reinkommt.
Aber ein Pokerface muss man schon haben in Ihrem Beruf, oder?
Ja, ich bin Journalist. Also ich freue mich an der Nachricht und an der Erkenntnis, dass das heißt nicht, ich bin ansonsten auch ein total politischer Mensch und ich kann mich auch mit Ihnen, wenn wir das Interview geführt haben, gerne über alle möglichen Sachverhalte streiten und habe da Meinungen und Argumente, aber das ist eine andere Rolle. Und so wie Maler sorgfältig Wände malen und wissen, welchen Pinsel und welche Farbe sie nehmen müssen, so wissen Journalisten, wenn sie gut sind, mit welcher Haltung sie über Sachverhalte berichten. Und insofern hoffe ich, dass ich professionell bin.
Jetzt hatten wir ja schon das Thema Populismus angesprochen. Und Populismus hat ja auch dazu geführt, dass die Zweifel an der Demokratie größer werden, die Kritik an der Demokratie größer wird und damit auch die Zweifel an den Wahlergebnissen und damit auch an den Wahlprognosen. Sie hatten es schon so ein paar Mal angedeutet. Sie haben gesagt, gelegentlich werden Sie auch mal beschimpft. Aber erleben Sie, dass Leute auf Sie zukommen und sagen, was Sie da veröffentlichen, dann ist doch sowieso alles gekauft. Das glauben wir Ihnen nicht.
Es gibt sicher Menschen, die glauben, dass Umfragen im Vorfeld von Wahlen zielgerichtet sein. Mhm. So, diesen Vorwurf gibt's, glaube ich, an alle, die das machen. Aber wir haben in Deutschland das Glück, dass der Wahlprozess selbst nicht in Zweifel gezogen wird. Also wir haben keine Wahlfälscherdebatte, wie Trump sie seit vielen Wahlen in Amerika führt. Amerika hat ja auch eine Geschichte von Wahlfälschung, muss man auch sagen, ne? Also wenn man sich so Kennedy-Nixon anguckt, ja, was darüber bekannt ist, ne, ist es ja auch ein Fakt, dass amerikanische Wahlen nicht so ablaufen wie bei uns. Das ist ein hohes Gut. Wenn man sich die vorletzte Berlin-Wahl anguckt, muss man sagen, also Gott sei Dank hat das diesen Glauben an die Korrektheit von Wahlabläufen nicht erschüttert. Und ich bin überzeugt, dass auch ARD und ZDF mit dieser engen Begleitung durch die Prognose am Wahltag dazu beitragen. Also wir können nicht jede einzelne Stimme kontrollieren, aber wenn es bei uns systematische Wahlfälschung gäbe, dann würde das in einem gewissen Rahmen auffallen. So, also deshalb sind wir an der Stelle nicht in Frage gestellt. Was ich nachvollziehen kann, ist, dass wir eine Diskussion über Funktionieren von Demokratie brauchen. Demokratie ist immer nur eine Verabredung in der Zeit. 1950 war ein anderes Parteiensystem als heute. Die Wiedervereinigung hat Dinge verändert. Und in den USA sieht man, wie gesellschaftszerstörend es sein kann, wenn es nicht gelingt, Verfassungen zu ändern, Wahlgesetze zu ändern. Deshalb wünschte ich mir eine ganz offensive Diskussion darüber, mit welchen demokratischen Mitteln wir Willen am besten abbilden und Regierungsfähigkeit herstellen. Wir haben jetzt so eine kleine Wahlreform gehabt, eher aus Not geboren, ja, und auch wieder umstritten. Ich wünschte mir, dass wir dieses Thema, wie genau machen wir Demokratie, dass wir das offensiv diskutieren und dass wir verstehen, das ist heute anders als in 20 Jahren oder vor 20 Jahren.
Zu den aktuellen Problemen gehört ja nicht nur, dass Zweifel an Wahlergebnissen auftauchen könnten oder Zweifel eben auch an Ihrer Arbeit. Eine ganz konkrete Gefahr sind ja auch Cyberangriffe. Also wir haben es in dem Vorfeld der deutschen, also der jetzigen Bundestagswahl erlebt, aus Russland. In Amerika ist die Wahl massiv beeinflusst worden oder hat man versucht, sie massiv aus China zu beeinflussen. Wahlumfragen im Vorfeld durch Hacking eines Systems zu beeinflussen, wäre auch eine Möglichkeit. Kann man sich dagegen schützen? Wie schützen Sie sich dagegen und wie ernst nehmen Sie das Problem?
Also, mir ist nicht bekannt, dass unser Dienstleister konkretes Ziel von Attacken gewesen wäre, aber alle Unternehmen sind natürlich regelmäßig attackiert, auch wir als WDR, und da gibt's normale Schutzmaßnahmen. Natürlich kann das theoretisch passieren. Ich glaube, da hilft dann am Ende immer noch eine Plausibilitätsprüfung. Also mal angenommen, weiß ich nicht, wir hätten jetzt plötzlich eine Umfrage nächste Woche, wo die Union auf 15% sinkt. Ich glaube nicht, dass wir das einfach so veröffentlichen würden, sondern wir würden sicherlich sofort irgendwie in Mannheim bei der Forschungsgruppe anrufen und fragen, seid ihr gerade im Feld und habt ihr diesen Effekt auch oder irgendwas anderes tun. Also unsere Demokratie ist dann bedroht, wenn wir nicht überzeugende Parteiangebote im demokratischen Spektrum haben und wenn Parteien nicht verstehen, welche Nöte Menschen empfinden. Zum Glück haben wir ja auch über viele Jahre keine wesentlichen Veränderungen, was Extremismus angeht. Straftaten variieren, sind mal mehr, mal weniger, aber alle Messungen extremistischer Einstellungen zeigen, dass es da über viele Jahre fast keine Veränderungen gibt. Was sich verändert, ist einfach die massive Unzufriedenheit mit Lebensumständen. Und darauf einzugehen und Positionen zu verändern, das müssen Parteien noch stärker lernen.
Jetzt haben wir ja vorhin schon drüber geredet, irgendwann werden Sie jetzt nicht mehr Mr. Wahlabend, sage ich mal, sein, sondern jemand anderes wird die Ergebnisse abends präsentieren. Wie auch immer, wie wird denn die Präsentation in der Zukunft ablaufen? Was wird sich denn da verändern?
Wir haben ja eine Dramaturgie, die bis auf Weiteres nicht änderbar ist. Um 18 Uhr werden die Wahllokale geschlossen, dann darf man Prognosen veröffentlichen. Und solange wir als Menschen vor Ort mit Wahlzetteln wählen, braucht es eine bestimmte Zeit, bis ausgezählt wird. Und das ist sozusagen die Dramaturgie des Wahlabends. Und das ist sind die paar Stunden der Ungewissheit zwischen Vermutung und Bestätigung.
Wie ein Sportereignis.
Ja, genau. Es ist natürlich klar. Es ist Politik im Werden, die wir verfolgen, ne? Also wir starten mit einer Prognose, mit einer Vermutung über das, was passiert. Das ist dann schon Diskussionsgrundlage für die Politik. Und je länger sich der Abend hinzieht, umso mehr verändert sich die Vermutung in Gewissheit. So. Das ist eine Dramaturgie, die Wählen auch attraktiv macht. Also es ist auch ein Teil der Sichtbarkeit des demokratischen Prozesses. Was sich verändert hat, wir werden jetzt bei der Bundestagswahl eine neue, noch größere, noch funktionalere Wand haben, an der man auch noch zuverlässiger wischen und touchen kann. Was sich verändert hat, ist zum Beispiel, dass wir in den letzten Jahren sehr viel mehr mit Karten arbeiten, weil wir regionale Unterschiede häufiger darstellen. Das sind Elemente, die wir viele Jahre gar nicht so berücksichtigt haben. Also wir suchen da immer was, aber der Zeitbogen, also ein Fußballspiel hat 90 Minuten, ein Wahlabend reicht von Prognose bis Ergebnis.
Jetzt haben Sie ja ganz zu Beginn erzählt, Sie beginnen so einen Tag, so einen anstrengenden Arbeitstag, sage ich mal, so einen Wahltag mit einem Frühstück im Hotel. Wie endet denn so ein Abend?
Der Abend endet im Wahlstudio nie vor Mitternacht. Und wenn wir von der ARD Morgenmagazin haben, heißt das wenige Stunden Bett. Also dann versuche ich irgendwie runterzukommen und ein bisschen Schlaf zu kriegen, weil ich ganz früh wieder aufstehen muss. Und wenn das ZDF das Morgenmagazin macht, dann sucht irgendjemand aus dem Team irgendwo eine Bar, wo wir im Zweifel vorher drum gebeten haben, dass die noch aufhalten.
Gibt's da so ein Getränk, was man dann abends im Team trinkt? Ich weiß nicht, das klassische Anstoßen mit Rotwein, Bier, Limo.
Man braucht dann Flüssigkeit. Ne, also es fließt Adrenalin, aber der Körper verbraucht ja auch Flüssigkeit. Also insofern, ich bin eigentlich Weintrinker, aber ich brauche dann immer erstmal ein Bier.
Das war Schneller Schlau aus Köln. Ich fand's hochinteressant, Andreas, was wir da gehört haben. Sag, was hat denn dich jetzt daran am meisten überrascht?
Oh, das kann ich dir ganz genau sagen, Anne. Dass Prognosen bei uns so gut funktionieren und dass ein Grund dafür ist, dass wir eine politisch aufgeklärte Öffentlichkeit haben. Das zeigt, bei aller Grummelei, dass die Demokratie bei uns doch ganz gut funktioniert.
Eine funktionierende Demokratie, das sind doch wunderbare Schlussworte und damit verabschieden wir uns ganz ohne Grummeln. Wer Lust auf noch mehr Wissenschaft hat, PM und das Schneller Schlau Magazin, die gibt es übrigens auch als E-Paper oder am Kiosk zu kaufen. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und bleibt neugierig.